Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Das Teilnehmerfeld im Herren-Einzel der Tischtennis-WM in Budapest wurde ordentlich durcheinander gewürfelt. Die Nummer 1 der Welt aus China raus. Deutschlands Hoffnung Timo Boll musste krank verzichten vor dem Achtelfinale. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ein Europäer im Finale. Doch den Titel holt sich mit Malong am Ende dann doch ein alter Bekannter. Kurz vor der Sendung habe ich mit Richard Brause gesprochen, dem Sportdirektor des Deutschen Tischtennisbundes, und ihn gefragt, alle Titel an China, spiegelt das die WM gut wider?
Ja, also ich denke ja, China ist nach wie vor die dominierende Nation, hat sich am Ende insgesamt eben auch verdientermaßen die Titel gesichert. Was vielleicht ein klein wenig anders gewesen ist, sie haben zwischendurch insgesamt etwas mehr Widerstände zu überwinden gehabt. Ich denke zum Beispiel im Herrenbereich an Xu Xin, der dann doch etwas überraschend gegen Gauzy verlor. Oder wenn ich jetzt einfach mal ans heutige Damen-Doppelfinale denke, wo die beiden Japanerinnen 2-0 geführt hat. Also haben, es ist ein bisschen näher zusammengerückt, wenngleich China nach wie vor das Maß der Dinge ist.
Heute im Männerfinale hat Malong den dritten Titel in Folge geholt und hat gegen Matthias Falk gewonnen. Der Schwede als erster Europäer seit 2003 im Finale, der kommt ab Sommer in die Bundesliga. War das einfach nur ein glücklicher Finalist oder auf wen freuen sich dann die Zuschauer in der kommenden Saison in der Bundesliga?
Also ich würde mal sagen, da kamen ein paar Dinge zusammen. Matthias Falk hat sicherlich herausragend gespielt, das darf man nicht vergessen, hat die Nummer 1 der Koreaner geschlagen, hat Simon Gauzy geschlagen, hat aber natürlich auch die Gunst der Stunde sehr, sehr gut genutzt. Herausragende Leistungen mit einer guten Auslosung. Das war bei dieser Weltmeisterschaft dann das Finale. Und auch im Finale hat er wirklich ja so einen kurzen Augenblick eine kleine Chance gehabt. Malong hat so einen kleinen Wackler gehabt, nachdem er 2-0 geführt hat, den dritten dann klar verloren und im vierten 9-7 zurück. Wer weiß, was passiert wäre, wenn, aber das ist letztendlich alles Makulatur. Am Ende glaube ich, dass Matthias Falk hier eine ganz herausragende Leistung geboten hat und sich mit Silber auch selbst belohnt hat.
Er kam ja aus der unteren Turnierhälfte bei der WM, in der auch Timo Boll spielte und der dann krankheitsbedingt ja absagen musste vor dem Achtelfinale. Sie müssten doch eigentlich wegen seiner Chancen total enttäuscht sein jetzt, oder?
Ja, ich habe seit vielen Tagen überlege ich, wie man das eigentlich am besten ja in Worte verpackt. Eine Enttäuschung bedeutet man ja eigentlich, dass man etwas getan hat und man hat das dann nicht umsetzen können. Wir konnten ja leider gar nichts tun. Eine Krankheit ist wirklich ja so ein bisschen was wie höhere Gewalt. Insofern glaube ich, enttäuscht ist nicht der richtige Ausdruck. Ich glaube, wir sind eigentlich eher traurig und trauern natürlich dieser möglichen Chance hinterher. Gar keine Frage, diese Hälfte hätte auch die Hälfte Timo Boll sein können, aber er hat auf der anderen Seite gezeigt, bis zu diesem nicht gespielten Spiel im Achtelfinale, dass er nach wie vor eben in der Lage ist, auf dem allerhöchsten Niveau zu spielen. Er hat sich gleich heute auch wieder kämpferisch zurückgemeldet, indem er sagt, die nächsten Chancen werde ich mir wieder erarbeiten. Aber natürlich trauert man dem ein klein wenig hinterher, gar keine Frage, ohne Wenn und Aber.
Gehen Sie davon aus, wenn Sie die ersten Runden von Timo Boll noch im Hinterkopf haben, dass das wahrscheinlich ihn Silber gekostet hat?
Ja, soweit will ich nicht unbedingt gehen, aber sagen wir mal so, er wäre in keinem der Spiele, die er ab dem Achtelfinale gespielt hätte, ein Außenseiter gewesen. Ja, also er hätte gegen die Nummer 10 der Welt zunächst gespielt, Zhang Bojin, er hätte in einem Halbfinale oder Viertelfinale dann sicherlich auch Spieler gehabt, die ihm zumindest gelegen hätten und er hätte auch eine realistische Chance gehabt, ins Finale zu ziehen, aber das muss man natürlich immer auch erst alles spielen. Insofern möchte ich mich da mit den letzten Gedanken gar nicht weiter beschäftigen.
Auf dem Papier war es heute das Finale 11. gegen 16. der Weltrangliste. Was sagt das eigentlich aus über das Männertischtennis? Dass die Weltrangliste nicht richtig ist oder dass es viele, viele Außenseiter gab?
Also beides so ein bisschen. Wir haben die Weltrangliste umgestellt. Es ist so, dass hier tatsächlich die Zielspieler in erster Linie belohnt werden. Man muss mindestens 8 Turniere einbringen. Und wenn man nicht 8 Turniere auf dem höchsten Niveau einbringt, hat man keine Chance, ganz vorne zu sein. Malong hatte eine lange Verletzungsphase und hat eben dann nicht 8 absolute Top-Turniere einbringen können. Und wenn man das nicht kann, ist man am Ende nicht ganz vorne. Matthias Falk auf der anderen Seite als Nummer 16 der Welt. Das war so der Bereich, in dem man ihn eben vorher auch gesehen hat. Also schon jemand, den man Richtung Achtelfinale Chancen eingeräumt hat, dass er natürlich dann nach ganz vorne durchgestartet ist. Das hat natürlich schon auch überrascht. Aber ich denke, hier wäre es vielleicht auch nochmal notwendig, das ein oder andere an der Weltrangliste im Nachhinein zu modifizieren. Die ITTF hat sich entsprechend hier auch schon mal Gedanken gemacht und wir hoffen natürlich auch, dass da das ein oder andere an Änderungen noch zukünftig kommen wird.
Sie haben insgesamt ein gemischtes Fazit der deutschen Mannschaft gezogen, aber dann eben überstrahlt von der Mixed-Medaille von Petrissa Solja und Patrick Franziska. Ist das auch mit der Perspektive, dass Mixed dann olympisch sein wird in Tokio, eine Paarung, die wir in den nächsten Jahren oft sehen werden?
Das ist durchaus möglich. Wir dürfen bei dieser Gesamtkombination natürlich nicht vergessen, dass das Mixed auf der einen Seite 2020 olympisch wird. Und das zeigt auch, ich sag mal, einer der besten Doppel-Mixed-Spieler, Xu Xin aus China, der hat sich hier auf das Mixed konzentriert. Das zeigt also auch insgesamt die Wertigkeit, die viele Nationen eben auf das Mixed jetzt legen. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Mixed keine zusätzlichen Quotenplätze seitens des IOC eben garantiert bekommen hat. Das bedeutet, dass die Spieler, die im Mixed an den Start gehen, auch garantiert innerhalb der Mannschaft an den Start gehen müssen. Wir konzentrieren uns jetzt zunächst mal, uns mit der Mannschaft zu qualifizieren. Und dann haben wir die zweite Priorität, eben dann die Einzel- und die Mixed zu nominieren. Und das Doppel Franziska Solja ist auf jeden Fall eine heiße Alternative.
Die beiden waren zu Gast im Deutschlandfunk Sportgespräch, die beiden Medaillengewinner im Mixed, und haben sie auch zum Terminkalender geäußert.
Der Terminkalender bei Tischtennisspielern ist schon wirklich gefüllt. Das ist nicht nur bei internationalen Turnieren, sondern wir spielen ja auch noch für einen Verein. Manchmal vermisst man schon die Regenerationsphase. Die kommt oftmals viel zu kurz, wie jetzt nach der WM. Starten wir gleich im ETCU Cup oder haben Playoff-Spiele. Am Dienstag, ich zum Beispiel, geht es gleich los mit dem Halbfinale. Da bleibt einfach wenig Zeit, auch mal so einen Riesenerfolg zu genießen.
Haben Sie recht, muss man den Kalender entschlacken? Ist die Belastung teilweise zu hoch für die Topspieler?
Also ich will mal so sagen, der Kalender, der muss auf jeden Fall zumindest durchleuchtet werden, der muss synchronisiert werden, was die einzelnen Verbände angeht, die ITTF der ETCU gemeinsam mit den starken Verbänden in Deutschland, in Frankreich, in Schweden, um einfach mal drei Beispiele innerhalb Europas zu nennen. Denn die Spieler tanzen natürlich auf sehr, sehr vielen Hochzeiten. Wenn ich jetzt einfach mal die Weltmeisterschaft Ende April nehme, das in Kombination setze mit den European Games, die vom 22. bis 30. Juni stattfinden, und wir hetzen dann direkt zu den Europameisterschaften in Nantes, die ab 4. September stattfinden. Das sind drei Highlights innerhalb von 4 Monaten. Ich glaube, das muss dann schon deutlich entschlankt werden. Und da müssen eigentlich alle an einen Tisch, Verbände, Spieler und vielleicht auch insgesamt Trainer, um einfach da eine bessere Planung zu haben, um besser zu synchronisieren. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die wir zukünftig angehen müssen.
Jetzt haben Sie die European Games in Minsk schon angesprochen im Juni. Die sind ja politisch höchst umstritten und doch sind sie für Sie sehr wichtig, weil es um die Olympiaqualifikation geht. Macht das in Ihren Augen Sinn, diese Verknüpfung dieser beiden Ereignisse?
Also ich hätte mir gewünscht, dass man das vielleicht nicht unbedingt verknüpft. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Europameisterschaften eine Qualifikation für die Olympischen Spiele darstellen. Letztendlich hat man sich für die European Games entschieden. Das müssen wir so akzeptieren. Wir sehen das jetzt rein sportlich und werden natürlich alles dran setzen, damit wir bei den European Games eben schon unsere Olympiatickets frühzeitig sichern können. Damit hätten wir natürlich auch schon einen großen Schritt dahin getan, dass wir eine Olympia-Vorbereitung etwas ruhiger angehen können, weil wir uns dann eben einige Qualifikationsturniere sparen könnten.
Aber würden Sie auch hinfahren nach Minsk, wenn es gar keine Olympia-Qualifikation wäre, eben wegen der politischen Hintergründe und weil es eben ein Turnier ist, was in den sowieso schon vollen Kalender noch dazugekommen ist?
Also ich habe es gesagt, ich hätte es bevorzugt, wenn es innerhalb der Europameisterschaften ausgespielt worden wäre. Aber aufgrund der Tatsache, dass es eben jetzt eine Entscheidung gibt, ist das eine rein sportliche. Und deswegen möchte ich mich damit jetzt gar nicht weiter beschäftigen. Wir hätten es uns zumindest sehr, sehr gut überlegt, denn die European Games wären dann noch on top gekommen. Und ich hätte es bevorzugt, dann die Europameisterschaften als ein Qualifikationskriterium für die Olympischen Spiele gesehen zu haben.